Guten Morgen. Ich habe den Bund fürs Leben geschlossen. Ja, und es geht mir gut damit. Diesen Bund habe ich mit meiner Frau geschlossen. Gott will mit uns Menschen den Bund zum Leben schließen. Er hat mit uns den Bund zum Leben geschlossen und er will mit dir den Bund zum Leben schließen. Ich habe mich auch auf diesen Bund Gottes, also den Bund zum Leben, nicht den Bund des Lebens, sondern den Bund zum Leben, auch auf diesen Bund Gottes mit mir habe ich mich eingelassen. Vielleicht gelingt es mir heute Morgen, auch dich für diesen Bund mit Gott zu begeistern. Wir werden uns in den kommenden Wochen überhaupt damit befassen, was es heißt, Gott schließt einen Bund mit den Menschen. Und das haben wir bewusst für die Passionszeit ausgesucht, als Vorbereitung für die Erinnerung an das, was Karfreitag und Ostern geschehen ist. Wir werden uns in einer Predigtreihe mit mehreren Bünden Gottes auseinandersetzen, die im Alten Testament beschrieben sind. Heute der Bund mit Adam, dann den Bund mit Noah, mit Abraham, mit Mose gibt es einen Bund, mit David und natürlich schlussendlich den Bund mit und durch Jesus Christus. Wie gesagt, ich habe schon den Bund fürs Leben geschlossen. Und umgangssprachlich bedeutet ja, der Bund fürs Leben ist gleichbedeutend mit Ehe und Eheschließung. Ich habe für diesen Bund ein ständiges Symbol vor Augen. Das ist mein Ehering. Aber dieser Bund wird nicht nur durch den Ehering gekennzeichnet. Also da gibt es noch viele weitere Dinge, die in so einem Bund ausmachen und nicht nur das Symbol. Wesentlich sind gegenseitige Verpflichtungen und Rechte für jeden Bundesteilnehmer. Und so ist das eigentlich mit jedem Vertrag. Jeder Vertrag ist ein Bund. Als Gemeinde, als FEG Rheinbach, haben wir einem Maler gesagt, nimm Farbe, mal die Wände und du kriegst Geld von uns. Ja? Vielen Dank an den Maler. Vielen Dank an eure Spenden, dass dieser Vertrag zustande gekommen ist. Ein anderes Beispiel ist ein Versicherungsvertrag. Ich gebe einer Versicherungsgesellschaft Geld, regelmäßig Geld, und die zahlen mir im Schadensfalle eine Summe zurück. Und da wird schon deutlich an diesem Beispiel, mitunter sind die Erwartungshaltungen an so einen Vertrag recht unterschiedlich. Also die Bundesparteien haben was geschlossen und das kann dann im Beispiel der Versicherung dazu führen, dass sie eben nicht zahlt, wie ich das eigentlich erwartet habe. Oder auch im Bund fürs Leben kann das hapern, weil jeder Bundespartner mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen in diesen Bund hineingegangen ist. Und sei es nur, dass dann an der Frage scheitert, ich dachte, du machst das Frühstück. Das war bei uns früher auch immer so. In diesen Beispielen wird deutlich, dass wir uns damit befassen müssen. Wenn wir einen Vertrag eingehen, auch den Bund mit Gott, müssen wir wichtig, worum geht es da eigentlich? Was genau wird da beschrieben? Was sind die Rahmenbedingungen? Wie kann ich sicherstellen, dass ich nichts missverstehe? Und wer sind eigentlich die Bundespartner? Und wenn wir uns mit den Bünden im Alten Testament befassen, liegt die Frage nahe, was betrifft mich das heute noch? Ein Bund, den Gott vor vielen tausend Jahren mit Adam, Noah, Abraham, Mose und oder David geschlossen hat? Wenn irgendeine Holzfällerfirma in Alaska einen Saisonarbeiter einstellt und somit auch ein Bund geschlossen wird, interessiert mich das nicht. Na, vielleicht kriege ich das mit, wenn ich in D-Max irgendwelche Männerfilme gucke. Aber es berührt mich im Grunde nicht. Das ist weit weg von meiner Realität. Wenn Gott sagt, ich schließe einen Bund mit allen Menschen, na, dann berührt es mich natürlich, weil ich ein Mensch bin. Und wenigstens für den Bund Gottes mit Adam hoffe ich, dass heute ein paar Antworten klar werden, was das an Inhalt und Relevanz für uns bedeutet. Der Adam. Was mir aufgefallen ist, ist das hier. Ja. Das hilft uns vielleicht ein bisschen mit dem Adam mehr zu identifizieren, nicht? Also nicht, dass der, also sonst sieht man den ja so gerne so. So am Rande. Ja, wenn wir uns mit Adam befassen, ist es wichtig, dass wir lesen, was dazu in der Bibel steht. Wir lesen aus dem ersten Buch Mose Kapitel 2 ab Vers 4. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte Und noch war alles Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde. Und noch war das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst stieg aber von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Dieser Bericht über die Erschaffung der Welt ist, wie ich finde, eine der interessantesten, zugleich rätselhaftesten Berichte aus der Bibel. Steht es doch offensichtlich im klaren Widerspruch zu dem, was wir sonst wissen, wie die Welt funktioniert, wie wir unser Leben wahrnehmen. Und diesen Teil des Wortes Gottes zu erschließen, fordert uns, naja, genauso heraus wie Berichte über Wasser, die die ganze Welt überfluten, wie Feuer, das vom Himmel regnet, wie ein Bericht über eine Jungfrau, die schwanger wird, oder wie Tote, die auferstehen. Eins ist klar, der Schöpfungsbericht kann kein Augenzeugenbericht sein. Wer hat das dann geschrieben? Hat Mose sich das ausgedacht? Oder wurde es von Adam an seine Nachkommen so überliefert, dass später Mose das schreiben konnte? Christen, Generationen von Christen haben sich mit der Deutung abgeplagt. Generationen von Christen sind aber auch über den Schöpfungsbericht Gott näher gekommen, auch wenn sie nicht alles verstanden haben. Wie können wir diesen Bericht verstehen und was hat es für uns heute zu bedeuten? Ich nehme zwei Dinge vorweg. Das eine ist, in der Bibel, in diesem Bericht wird deutlich, es gibt nur einen Gott, der eine Rolle spielt. Jeder Hinweis auf irgendeine andere Gottheit, auf andere Götter, fehlt völlig. Und die Religionswissenschaftler nehmen deswegen auch diesen Begriff des Monotheismus. Mono für eins und Theismus, also für Gott, an den man glaubt. Also wir haben nur einen Gott. Die Fruchtbarkeit ist in der Schöpfung von Anfang an mitgegeben. Das ist auch ganz interessant zu sehen. Wir müssen also keine Fruchtbarkeitsgötter mehr anbeten, dass sie dem Erdboden oder dem Leib noch Frucht bringen, dass wir besonderen Segen noch erbitten müssen. Also das ist ein wesentliches Merkmal. Wir haben nur einen Gott und der ist zuständig für alles. Das Zweite ist, durch die ganze Bibel hindurch bezeugen die Autoren der biblischen Bücher Gott als den Schöpfer. Wirklich, durch die ganze Bibel hindurch. In allen folgenden Bünden finden wir einen Bezug in dem Bund auf den Schöpfergott und auf dieses Schöpfungsgeschehen. Alle wollen dort verdeutlichen, Adam war eine historische Person. Jedenfalls finden wir das, sehen wir das ganz oft, dass das betont wird. Ein Beispiel ist die Geschlechtsregister. Immer wenn wir Geschlechtsregister in der Bibel finden, wird deutlich gesagt, da ist ein historischer Bezug. Und das finden wir auch hier im Kapitel 5 nachher, das werden wir heute nicht lesen. Da wird also gesagt, wie von Adam bis Noah die Nachkommenschaft geregelt ist. Im Stammbaum Jesu finden wir auch so ein Geschlechtsregister. Auch da soll deutlich werden, von Adam bis Jesus ist das ein historischer Bezug. Jesus ist nicht einfach aus der Luft heraus entstanden. Paulus nimmt an zahlreichen Stellen Bezug auf Adam, wenn er die Erlösung in Jesus Christus darlegen will. Und Jesus selbst bezieht sich auch in einem Streitgespräch mit den Pharisäern zur Ehe auf die Erschaffung des Menschen und sagt dazu: Habt ihr nicht gelesen, was in den Heiligen Schriften steht? Dort heißt es, dass Gott am Anfang den Mensch als Mann und Frau geschaffen hat. So viel nur vorweg. Betrachten wir nun den Schöpfungsbericht. So, jetzt muss ich mal gucken. Da. Der Bund. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott sagt Adam hier, ich schenke dir das Leben. Nein, das sagt er nicht, das tut er einfach. Ja? Er schenkt Adam das Leben und diesen wunderbaren Garten. Das ist das, was Gott schenkt. Das Einzige, was ich von dir erwarte, sagt Gott, Finger weg von dem Obst, von diesem einen Obst. Alles andere ist okay. Darin besteht der Bund zwischen Gott und Adam. Mehr ist das nicht. Ne? Ich schenke dir das Leben und eins erwarte ich von dir. Gehorche mir. Was hier fehlt, ist das klassische Zeichen des Symboles eines Bundes, das wir in den späteren Bünden wiederfinden. Bei beispielsweise die Beschneidung bei Abraham, den Regenbogen bei Noah und der Sintflut, den Sabbat bei Mose und Taufe und Abendmahl für uns Christen heute. Einige Theologen sehen die Ehe als Bundeszeichen der Schöpfung an. Wir haben gelesen, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das finde ich schwierig, weil dann würde es bedeuten, dass nur bestimmte Leute unter uns an diesem Bund hätten teilhaben können. Das sehen wir aber auch nachher. Auch diese Bundeszeichen, die nachher kommen, sind nur, die schließen sich immer weiter Menschen. Die Beschneidung war auch nur für Männer. Und trotzdem hatten die Frauen genauso Teil an diesem Bund. Und ähnlich wie wir im Abendmahl Jesus als gekreuzigten Sohn Gottes bekennen, könnten wir dann in der Ehe auch Gott als unseren Schöpfer bekennen, vor dem wir uns zu verantworten haben. Ein Problem ist auch, das habe ich schon gesagt, die ganze Geschichte ist rätselhaft, ein Problem ist das Verständnis des Baumes der Erkenntnis. Das mutet geradezu magisch an, das kennen wir so aus Märchen vielleicht, dass da bestimmte Dinge passiert sind und dann durch einen Zauber entweder einem die Nase wuchs oder er klein wurde und wie auch immer. Zwergnase denke ich da gerade, also oder dass der vergiftete Apfel ist, bei Schneewittchen fällt dann natürlich gleich rein. Es bleibt ein Problem, das zu erkennen, was genau dieser Baum der Erkenntnis ist. Wir wissen zumindest, weil wir kennen ihn nicht. Es gibt keine botanische Frucht oder keine botanische Pflanze, die wir als Baum der Erkenntnis sehen können. Und das ist auch so völlig abgetrennt von unserer sonstigen Glaubens- und Lebenserfahrung. Und es wirft auch Fragen auf, warum hat das Gott so gemacht? Er setzt den Baum in den Garten und sagt, Finger weg. Ja? Das ist ein Rätsel und ich kann das letztlich nicht klären. Ich kann nur sagen, Gott ist souverän, was er tut, ist gut und gerecht. Auch da haben sich schon Heerscharen von Theologen die Zähne dran ausgebissen. Und das werde ich heute auch nicht klären können. Was aber deutlich wird, und das ist das Interessante für uns, dieser Bund zwischen Gott und Adam erscheint recht einseitig. Gottes Bund ist kein Bund zwischen zwei Parteien auf Augenhöhe. In diesem Bund wird deutlich, Gott schenkt einen Bund aus Gnade. Gottes Rechte an den Menschen und an seine Macht über die Welt bedingen keinen Gegenanspruch der Welt an Gott. Gott hat Macht über die Welt, aber wir Menschen haben eigentlich nichts, mit dem wir was aushandeln können. Das Einzige, was hier Adam sagen konnte, ist, okay, ich lasse mich drauf ein. Er hatte nichts, aber auch gar nichts, Gott zu bringen im Gegenzug. Und was für mich deutlich ist, Gott geht mit Adam einen Bund ein und wir bekennen und ehren Gott als allwissend Gott. Gott geht mit Adam einen Bund ein und wenn wir sagen, er ist allwissend, dann muss er wissen, dass Adam diesen Weg beschreitet. Gott geht einen Bund, Gott ist heilig, allwissend, allmächtig und dieser Gott geht mit Menschen, die schwach, sündig und fehlerhaft sind, einen Bund ein. Das ist auch etwas, was ich aus dieser Schöpfungsgeschichte mitnehmen kann. Der Bundesbruch, die Schlange, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut war zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Was für eine Frucht aßen Adam und Eva? Üblicherweise wird sowas mit einer Art Apfel abgebildet. Das ist da nicht zu erkennen. Es gibt auch keine biologische Spezies, die uns beschrieben wird. Das habe ich uns gesagt. Was klar ist, ist eine verbotene Frucht. Und es ist, finde ich, auch gut so, dass es uns hilft, wenn die Beschreibung bei dieser Frucht offen bleibt, dass wir uns selber reinfinden und wir uns fragen können, welche verbotene Frucht haben wir denn schon in unserem Leben gegessen, von dem wir genau wussten, dass Gott das nicht wollte. Das können wir über die Motive von Adam lesen, warum er sich über dieses Gebot hinweggesetzt hat. Warum hat er das gemacht? Wenn wir von den Konsequenzen her gucken, können wir nur sagen, Adam, warum hast du das gemacht? Oder was habt ihr getan? Und so wie die Eltern ihre kleinen Kinder fragen, wenn sie etwas angestellt haben, was hast du dir dabei gedacht? Ist das natürlich auch eine rhetorische Frage, weil die Eltern keine Erklärung hören wollen. Das ist einfach ein Vorwurf. Und so ist dieser Vorwurf auch Gottes zu sehen. Was habt ihr euch dabei gedacht? Und das Schlimme ist, die haben sich vermutlich gar nichts dabei gedacht. Also jedenfalls wird das nicht offensichtlich. Es ist so, dass die Verführungsgründe, die die Schlange hier nennt, sehr interessant sind. Frage ist, sollte Gott gesagt haben, stellt das Wort Gottes in Zweifel. Und die größte Verführung ist nicht nur die Lust für die Augen, sondern ihr werdet sein wie Gott. Und dass das gar nicht so weit weg ist, vielleicht mag der eine oder andere sagen, ich habe überhaupt kein Interesse daran, so zu sein wie Gott, aber die Sehnsucht danach zu sein, gaukelt uns auch unser Handy vor. Unser Handy gaukelt uns vor, allgegenwärtig, allwissend und allmächtig zu sein. Und wie viele Leute von uns zucken schon und kriegen Schweißperlen auf der Stirn, wenn das Handy kaputt ist oder das Handy, der Akku ist leer. Man fühlt sich abgeschnitten und diese Macht, diese Kraft, die einem das Handy symbolisiert, ist verloren. Also auch diese Verheißung ist uns doch durchaus bekannt. Auch die gedankenlose Übertretung, die wir jetzt mal hier dem Adam unterstellen, auch das ist ein Übertreten der Gebote Gottes und ein Auflegen gegen Gottes Anspruch, Autorität zu sein. Und das ist das Wesentliche. Wie die verbotene Frucht hier aussieht und wie die verbotene Frucht in deinem Leben aussieht, ist im Grunde egal. Die Übertretung gegen Gottes Gebot und die Missachtung seiner Autorität in deinem Leben, das ist die Sünde. Die Bibel beschreibt, dass es hier um Ablenkung und Verführung, um das Verdrehen von Gottes Geboten geht. Hören wir die Botschaft an uns, lass dich nicht verführen und sei wachsam. Die Konsequenzen. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten hatte? Du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, so aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, du wirst das Kraut des Feldes essen. Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staube wirst du zurückkehren. Die Folgen der Sünde. Anders als bei den Motiven zur Sünde wird das hier sehr drastisch und umfassend geschildert. Sünde führt zu Furcht vor Gott. Hier wird beschrieben, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie versteckten sich vor Gott und sie fürchteten sich vor Gott. Sünde führt zu gegenseitiger Beschuldigung. Ich, der war's. Und nachher auch auf Gott bezogen. Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast. Die Beziehung zwischen Adam und Eva ist gestört. Die Folge ist, da ist kein harmonisches Miteinander mehr, sondern da wird auch beschrieben, die Frau sehnt sich nach Partnerschaft in ihrem Mann und der Mann wird über sie herrschen. Das ist ein Fluch, das ist also keine Verheißung oder keine Schöpfungsbestimmung, dass es so sein soll, sondern es ist ein Fluch, eine Folge des Sündenfalles. So sollte es eigentlich nicht sein. Sünde führt zur Trennung von Gott. Wir sehen, dass hier Gott vertreibt, also die Trennung ist da zwischen Adam und Eva, sie fürchten sich voreinander und nachher ist es auch so, dass Gott die beiden aus dem Garten vertreibt und einen Engel mit Flammenschwert vor diesen Baum stellt, dass sie bloß nicht wieder hineinkommen, auch an den Baum. Sünde führt zu irdischen Problemen. Disteln und Dornen wird der Acker tragen. Das erschließt sich aus unserem alltäglichen Leben. Das kennen wir sehr gut. Und unter Schmerzen wirst du Kinder bekommen. Das wissen die Frauen auch, die Mütter sind. Das sind die Folgen der Sünde. Und das ist etwas, was hier deutlich wird. Das ist nicht das Schöpfungsimmanente. Und das ist interessant. Da muss ich jetzt kurz einen Ausweg machen. Im ersten Schöpfungsbericht sehen wir nach den Tagen, da sagt Gott, siehe, es war sehr gut. Die Folgen der Sünde sind diese hier. Wir leben in einer sogenannten gefallenen Schöpfung. Wenn ihr diesen Begriff schon mal gehört habt, wisst ihr, was damit gemeint ist. Es ist eigentlich sehr gut. Und alles, was wir erkennen, auch in der Natur, ist das Ergebnis einer gefallenen Schöpfung. Alles zerfällt und trotzdem können wir noch erkennen, wie groß und wunderbar das von Gott einmal geplant und gemacht worden ist, wenn wir selbst in einer gefallenen und zerfallenen Schöpfung noch so die Größe Gottes erkennen können. Gott bietet einen Ausweg aus dem Dilemma an. Ein Vers möchte ich hier lesen, auf den anderen Teil werde ich gleich noch eingehen. Gott bekleidet Adam und Eva. Gottes Fürsorge wird durch den Sündenfall nicht aufgehoben, aber sie bleiben nackt. Gott kümmert sich um sie. Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen. Gott, der Herr, machte Kleider aus Fellen. Auch das finde ich großartig. Auch das kann man hier erkennen. Gott kümmert sich selbst um seine gefallenen Kinder. Er sieht sie nach dem Sündenfall noch gnädig an. Gott macht die Schuld nicht ungeschehen, aber er hilft, die Konsequenzen zu lindern. Und dass das keiner hier als Zeichen des Bundes missversteht, also Pelzkleidung, ist damit nicht gemeint. Gott hat noch einen besseren Ausweg parat, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Was können wir aus diesem einmaligen und nicht wiederholbaren Ereignis, das die Bibel beschreibt, also dieses Schöpfungsgeschehen, das unter dem Bund, den Gott mit Adam eingeht, was können wir daraus heute lernen? Drei Dinge möchte ich herausstellen. Gott hat den Menschen gewollt. Gott ist planvoll vorgegangen. Das können wir aus dem Sechstagebericht sehen und das können wir hier sehen, wie er Erde nimmt und seinen Lebensatem einhaucht. Gott hat den Menschen planvoll erdacht. Er hat dich planvoll erdacht. Und wir sehen ganz deutlich, die Entstehung der Welt und des Menschen nach diesem biblischen Bericht ist keine Entwicklungsgeschichte, sondern eine Erschaffungsgeschichte. Das Ende ist abgeschlossen, das hatten wir gesehen, es war sehr gut. Die Erschaffungsgeschichte erhält vor dem Sündenfall das Prädikat, es war sehr gut. Das ist wichtig zu sehen. Ich spare mir jetzt einen Exkurs auf die Entwicklungsgeschichte, die wir sonst kennen, aber da müssen wir ganz klar sehen, der biblische Bericht lässt hier keinen Spielraum für eine derartige Hineininterpretation. Der Mensch ist zwar Erde vom, das zweite, ja, der zweite Gedanke dazu. Der Mensch ist Erde vom Acker und Odem des Lebens. Das haben wir gesehen. Er ist aber Person, ein Ich mit Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis und Beziehungsfähigkeit. Er kann selber sehen, wie die Tiere heißen. Er hat Macht dazu, sie zu benennen. Gott gibt ihm die Autorität. Und das ist auch ein Beispiel, was wir ganz oft im Alten Testament sehen. Immer wenn jemand Autorität hat, einem anderen den Namen zu geben, dann hat er Macht über ihn. Das macht Gott. Er gibt Abraham einen neuen Namen, er gibt Jakob einen Namen. Und so sehen wir, Adam hat Autorität, auch die Tiere zu benennen. Er hat Selbstwahrnehmung, er kann an den Tieren erkennen, die passen alle nicht zu mir, dass Gott erst auf die Idee kommt, ich muss dem Adam ein Gegenüber machen. Also wir sind zwar Erde, als Menschen sind wir Erde, aber wir haben den Atem des lebendigen Gottes und wir sind Person, wir sind ein Ich mit Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis und Beziehungsfähigkeit. Und das Dritte ist, der Mensch muss sich vor Gott verantworten. Das gilt für Adam und das gilt seither für alle Menschen, wie für uns. Alle Propheten des Alten Testamentes haben das betont und auch Jesus hat das betont. Jesus fragt selbst seine Zuhörer nach seiner Bergpredigt, was nennt ihr mich immer zu Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Die Verantwortung vor Gott ist immer da. Das ist ein wesentliches, ein Kernmerkmal aller Aussagen der biblischen Berichte. Wie siehst du dich? Wie siehst du deinen Nächsten, deinen Stuhlnachbarn jetzt neben dir? Ein von Gott gewollter Mensch, dem Gott Leben und Gestaltungswellen geschenkt hat? Du bist Person, ein Ich mit Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis und Beziehungsfähigkeit. Ein von Gott gewollter Mensch, dem Gott Leben und Gestaltungswillen geschenkt hat. Und dein Nachbar, für den gilt auch ein Ich mit Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis und Beziehungsfähigkeit. Dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Wenn wir glauben, dass Gott das Leben will, dass Gott unser Leben will, sollten wir uns auch alles uns Mögliche daran setzen, dass Menschen auch dieses Leben als etwas Wunderbares erfahren. Todkranke Menschen ebenso wie verzweifelte Schwangere, wütende Menschen im Gefängnis oder Flüchtende vor dem Krieg. Für die gilt das ganz genauso. Leidest du wie ich daran, dass wir nicht mehr im Garten Eden leben? Leidest du daran, dass du durch Schuld von Gott entfernt bist? Willst du seine Fürsorge wieder neu erleben? Kannst du auch laut voller Sehnsucht mitsingen, mein Herz ruft nach dir? Gott hat einen neuen Bund für dich bereit. Paulus schreibt an die Christen in Korinth, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. In seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt Paulus, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlung nicht angerechnet und er hat uns sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir anstelle von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen. In Jesus ist der Fluch des Sündenfalls wieder behoben. Endgültig erfüllt sich dies in der Ewigkeit. Bislang trägt unser Acker immer noch Disteln und Dornen. Und das Kinderkriegen ist weiterhin schmerzhaft. Aber schon jetzt gilt, du kannst Frieden und Versöhnung mit Gott haben. Da steht kein Engel mehr mit dem Flammenschwert vor dem Baum des Lebens. Es gibt auch ein Weihnachtslied. Mir ist das nicht auf die Stelle eingefallen. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Vielleicht fällt es noch einem ein, wenn wir es mal wieder singen, dann wisst ihr, was damit gemeint ist in diesem Weihnachtslied. Jesus will, dass du lebst. Er sagt, sieh doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und öffnet, bei dem werde ich eintreten. Jesus tritt bei uns ein. Wir müssen nicht mehr vor dem Garten Eden betteln, lass uns doch rein. Jesus tritt vor unserer Tür und will bei uns eintreten. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Amen.